So, ich hoffe, dass mir die Mikrofon geht. Ansonsten hört ihr mich über das hier. Ja, das ist aus.
Das ist voran. Wo ist der Anknopf? Oben? Jetzt.
Dann kriegen wir es gleich schon mal hin. Ich kann ja schon mal die Begrüßung aussprechen. Also, ich freue mich über jeden, der heute hier gekommen ist. Der Predigtext, den wir heute haben werden, steht in Lukas 16. Den könnt ihr gerne einmal, wer eine Bibel mit dabei hat, aufschlagen. Lukas 16. Lukas Evangelium, Kapitel 16. Die Verse 19 bis 31. Und ich möchte einfach anfangs einmal diesen Text mit uns lesen. Lukas Evangelium, Kapitel 16. Die Verse 19 bis 31. Es war aber ein gewisser reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein gewisser Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, denke daran, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und bei all diesem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er sie dringend warne, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auf diese hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Ja, und Herr Jesus Christus, so danken wir dir dafür, dass du uns diese Geschichte hier gibst, um zu veranschaulichen das Leben in der Ewigkeit, Herr Jesus Christus, die Wege nach dem Tod. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um Licht zu bringen in die Welt, Herr Jesus Christus, und dass du in deiner großen Liebe, obwohl sie es gehasst haben, wenn du sie ins Licht gestellt hast, hast du ihnen offenbart, was auf sie zukommt. Du kamst vom Vater und kanntest das alles, Herr Jesus Christus. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wenn wir jetzt diesen Text hier gemeinsam betrachten, dass du durch deinen Geist Licht schenkst, Herr Jesus Christus, damit wir verstehen können, damit wir hören können und damit wir geheilt werden, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, gib du das durch deinen Geist und bewirke du es in uns, Herr Jesus, das Verstehen. Und ich möchte dich besonders bitten jetzt für die Predigt, dass du mir jetzt das gleiche Mitgefühl, die gleiche Liebe, die gleiche Demut schenkst beim Auslegen dieses Textes. Das gleiche Licht, welches du hattest, Herr Jesus, als du diese Geschichte erzählt hast. Gib du jetzt bitte Gnade für diese Predigt. Amen.
Amen.
Ja. Über Jesus heißt es im 2. Timotheusbrief, dass er den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverwüstlichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das heißt, in Jesus Christus werden uns die unverwüstlichen, die unvergänglichen Dinge vollkommen offenbart. Wir sehen im Alten Testament, wie viel über zeitliche Gerichte geredet wird. Viele Leute sind oft schockiert, wenn sie hören dort, wie Völker miteinander Krieg führen, wie Gott gerichtet über Völker. Aber im Alten Testament wird immer über das Zeitliche geredet, dass es auf dieser Erde geschieht. In Jesus Christus, sagt uns der 2. Timotheusbrief, werden die ewigen Dinge offenbart. In seinem Evangelium werden die ewigen Dinge offenbart. Und so sieht man es bei Jesus, dass er so viel über die Ewigkeit geredet hat, so viel über die Hölle geredet hat, über den Himmel geredet hat, über das ewige Gericht, wie alle anderen Autoren der Bibel zusammengenommen. Es gibt keinen Menschen in der Bibel, der so viel darüber geredet hat, über die Ewigkeit, wie Jesus Christus. Über die Hälfte seiner Gleichnisse allein handeln von dem ewigen Gericht, handeln davon, dass er die Menschen warnt über das, was auf sie zukommt, wenn sie nicht umkehren. Und gleich seine allererste Predigt, die sehr bekannt ist, die Bergpredigt, handelt von der Hölle. Wenn er sagt, wer seinen Bruder einen Narr nennt, einen Dummkopf, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jesus Christus spricht immer wieder davon. Und interessant ist, dass wenn er davon redet, dann geht er davon aus, dass die Menschen damals wussten, wovon er redet. Wenn er gesprochen hat von der Hölle, wenn er gesprochen hat von ewigem Gericht, wenn er gesprochen hat von ewiger Hoffnung. Er ist davon ausgegangen, dass die Leute was damit anfangen können. Und jetzt schauen wir im Gegensatz in unsere heutige Zeit. Die meisten heutzutage glauben nicht mehr an eine Hölle. Die glauben nicht mehr daran, an eine Rechenschaft vor einem ewigen Gott. Sie glauben nicht mehr daran, dass es einen Himmel gibt, eine Hölle. Und wenn sie glauben, dass es das gibt, dann glauben die meisten Leute, wird es sie sowieso nicht treffen. Sie gehen ja in den Himmel. Das ist die Überzeugung der meisten Leute heute, wenn sie überhaupt diese Überzeugung haben. Und es ist vollkommen verständlich, wenn man bedenkt, dass wir in einer Gesellschaft heutzutage leben, in der Sünde keine Konsequenzen mehr hat. Wir leben in einer Gesellschaft, wo allein von der Gesetzgebung, wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, die Entwicklung dort, Sünde hat keine Konsequenzen mehr. Selbst gravierendste Sünden, zum Beispiel Mord, schauen wir uns Abtreibungsrecht an heutzutage, die haben keine Konsequenzen mehr. Es gibt Straffreiheit für Sünde. Unmoralische Beziehungen vor der Ehe, früher noch strafbar, heute kein Problem mehr, vollkommen anerkannt. Sogar in Gemeinden hat Sünde oft keine Konsequenzen mehr, wird nicht mehr angesprochen. Es wird gesagt, nein, wir wollen so reden wie Jesus. Aber Jesus hat anders geredet. Jesus wusste, was die Menschen erwartet. Wir haben vorhin gelesen, dass er kam vom Vater. Er hat die Dinge gesehen. Er kannte die Ewigkeit. Er kannte die ernsten Realitäten der Ewigkeit. Und deswegen konnte er nicht anders als den Menschen, wenn sie die frohe Botschaft gehört haben, sie erstmal zu warnen, was sie erwartet, wenn sie einfach ihr Leben so weiterleben. Ja, die Bibel lehrt, Sünde hat Konsequenzen. In Römer lesen wir dazu in Römer 2, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Ja, Gott ist gerecht und sein Gericht wird auch gerecht sein, aber die Bibel sagt, jede Sünde macht den Haufen größer und Gott wird das alles richten an den Menschen. Hier steht was von Aufhäufen, hier steht nichts von Vergessen, von Verjährung, das ist das, was wir gerne hätten. Wir sprechen oft gerne von Jugendsünden. Wir sprechen davon, ja, das war eine wilde Zeit damals, war ich halt noch nicht so schlau. Gott hat das alles verzeichnet. Am Ende heißt es in der Offenbarung, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Gott wird nicht einfach die Menschen verurteilen, ohne ihnen zu sagen, warum, sondern er wird gerecht richten. Nach ihren Werken heißt es. Und deswegen sagt Jesus, es ist angebracht, sich zu fürchten über den, der Leib und Seele zu verderben vermag in der Hölle. Jesus sagt, es ist angebracht, dass man ein mulmiges Gefühl mindestens bekommt dabei, wenn man über die Ewigkeit nachdenkt. Dass es nichts Schlechtes ist. Wenn du an einer Klippe stehst, dann ist es nichts Schlechtes, dass du dich fürchtest davor, an den Abgrund zu gehen. Und wenn du am Abgrund stehst, dann fürchtest du dich davor, weil du in der Höhe bist und trittst zurück. Das ist ein Gefühl, was dich schützen wird, davor abzustürzen. Und genauso sagt Jesus, es ist angebracht, den zu fürchten, der am Ende die Menschen ins Gericht bringen wird. Und es ist auch immer wieder wichtig, denke ich, als Christen, dass wir uns bewusst machen, wovor wir gerettet werden. Wovor sind wir eigentlich gerettet? Das war für mich ein großer Punkt bei der Bekehrung, dass ich niemals verstanden habe an Ostern, warum überhaupt der Kreuzestod? Warum sollten wir uns freuen an Ostern, wenn wir doch sowieso nichts Schlimmes gemacht haben, wenn wir doch alle gut sind? Dann gibt es doch nichts, wofür Jesus bezahlen musste für mich. Bei mir ist doch alles gut. Es gibt andere Menschen, das sind wirkliche Sünder. Bei denen, die können sich dann vielleicht wirklich freuen darüber. Aber bei mir ist doch eigentlich alles gut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen das Wesen Gottes, dass wir verstehen die Konsequenzen von Sünde, dass wir verstehen, wie gravierend das ist und dass wir vor allem verstehen, auch wenn wir errettet sind, wovor wir errettet sind. Und ja, eine Veranschaulichung, die Jesus dazu gibt, haben wir hier in Lukas 16 vorliegen. Wir sind hier in der Predigtreihe von den Gleichnissen Jesu, Gottes Bilderbuch. Und ich denke, es ist wichtig einmal zu sehen, wir haben hier im Kapitel 16 von Lukas geht es allgemein darum, das Gleichnis, was am Anfang erwähnt wird, das wird noch vorkommen, glaube ich, in der Predigtreihe. Allgemein geht es in Kapitel 16 darum, dass wir allen Besitz, den wir haben und alle Freude hier auf der Erde so verwenden, dass sie in der anderen Welt für uns arbeiten und nicht gegen uns. Das ist das, was Lukas 16 lehrt, allgemein. Und Jesus gibt hier in dem Predigtext, den wir haben, einen Einblick in den Himmel, einen Einblick ins Jenseits. Und auch wenn dieser Text im Rahmen unserer Predigtreihe, im Rahmen der Gleichnisse erwähnt wird, erzählt Jesus hier kein Gleichnis. Das ist sehr wichtig, am Anfang der Predigt zu erwähnen, dass wenn wir jetzt durch diesen Text durchgehen, dass wir nicht denken, das ist ein Bild und es hat einen Sinn, etwas zu zeigen, sondern es ist eine Geschichte, die Jesus hier erzählt. Er erzählt eine wahre Begebenheit. Woran sehen wir das? Wie vielleicht manchen aufgefallen ist, Jesus sagt an keiner Stelle hier, dass es sich um ein Gleichnis handelt. An vielen anderen Stellen sagt er erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Das finden wir hier nirgendwo. Eine andere Sache ist, in keinem einzigen Gleichnis erwähnt Jesus Namen von Leuten. Wir sehen hier, er nennt Lazarus beim Namen. Das finden wir in keinem anderen Gleichnis. Auch eine andere Sache ist, dass in keinem anderen Gleichnis werden historische Persönlichkeiten erwähnt. Hier erwähnt er gleich drei. Oder Abraham, Mose, die Propheten. Er spricht hier über die Realität. Er sagt, das ist eine wahre Geschichte und er offenbart somit die Ewigkeit. Er gibt einen Einblick ins Jenseits. Und in dieser Geschichte wird der Gegensatz gezeigt zwischen einem reichen Mann, der lebt sein Leben einfach, der lebt in Zügellosigkeit, der lebt unbarmherzig, und einem armen Mann, der Lazarus, der aber gottesfürchtig ist. Und diese Geschichte erzählt uns einmal am Anfang die Ausgangssituation und dann das Ende von den beiden. Und ja, hier ist es wichtig, einmal am Anfang zu erwähnen, dass nicht der soziale Status jetzt hier das Ausschlaggebende war. Es war nicht so, dass Lazarus am Ende gerettet wurde, weil er arm war, und der reiche Mann ging verloren, weil er ein reicher Mann war. Wir werden das noch im Rahmen der Predigt sehen, aber ich denke, das ist wichtig, das am Anfang klarzustellen, dass das nicht das Ausschlaggebende ist. Wir sehen in der Bibel öfters Leute, die gläubig waren und auch reich waren. Auch Paulus schreibt an die neutestamentliche Gemeinde extra an die Reichen etwas. Im Timotheusbrief sehen wir das. Also es ist nicht der soziale Status das Ausschlaggebende hier. Und ich möchte jetzt einfach mit uns diesen Text von vorne bis hinten einmal durchgehen und zu den Versen etwas sagen. Das ist genau, und ich möchte dazu beginnen in Vers 19. Und hier gibt uns Jesus die Ausgangslage. Ich lese nochmal. Es war aber ein gewisser reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein gewisser Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre, und er begehrte, sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Das ist die Ausgangslage. Ein ziemlich starker Kontrast, den man hier sieht. Wir haben den reichen Mann, wo gesagt wird, der stellt sein Reichtum gerne zur Schau. Er kleidet sich in Purpur und Leinwand. Das waren die Gewänder von Königen damals. Heißt ein Mann, der sehr viel auf sich gehalten hat, der alle Tage fein rumlief, dem das Ansehen bei Menschen sehr wichtig war, dem die Aufmerksamkeit von Menschen sehr wichtig war. Er wollte hoch sein unter Menschen. Das verbirgt er auch nicht. Deswegen kleidet er sich so, deswegen lebt er in Prunk. Er liebte sein Reichtum, er liebte sein Geld. Und wir sehen den starken Gegensatz dann, den Lazarus. Keine schöne Situation. Existenzielle Probleme, könnte man sagen. Er ist am Verhungern vor den Toren dieses Reichen. Der reiche Mann sieht ihn nicht groß an. Das heißt, er begehrt sich zu sättigen. Er war nicht am Rumschreien vor seinen Toren und sagte, gib mir endlich was zu essen. Sondern er begehrte sich natürlicherweise, dachte er, hier bekomme ich vielleicht etwas zu essen. Aber nichts. Der Mann sieht nur sich selbst und seine Pracht. Und ein großer Unterschied, der jetzt schon auffällt, ist, Jesus kennt den Namen von Lazarus. Der reiche Mann wird einfach reicher Mann genannt. Das war irgendeiner. Aber Jesus kannte den Namen von Lazarus. Und das fällt direkt am Anfang auf. In diesem Gleichnis werden nur die Namen von Gläubigen erwähnt. Weder der reiche Mann noch seine fünf Brüder sind von Jesus gekannt. Er nennt keine Namen von ihnen. Und warum? In der Bibel heißt es einmal, der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Sein. Und das heißt, dass am Ende der Tage viele zu ihm kommen werden und sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht das getan? Bin ich nicht sonntags zur Gemeinde gegangen? War ich nicht manchmal bei der Bibelstunde? Habe ich nicht ab und zu gebetet? Und Jesus wird zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Und so ist das auch hier, was wir sehen. Der reiche Mann lebt zwar sein ganzes Leben in Reichtum. Alle Tage lebt er fröhlich, aber Jesus kennt seinen Namen nicht. Und Lazarus, dessen Namen kennt er. Und Lazarus, das ist auch schon, in diesem Namen steckt eigentlich schon sehr viel vom Evangelium. Lazarus bedeutet, der, dem Gott geholfen hat. Der, dem Gott geholfen hat. Und hier haben wir schon eigentlich das vollständige Evangelium. Wenn man sich diese Situation anguckt, würde man wahrscheinlich sagen, der reiche Mann, das ist jemand, dem Gott wirklich geholfen hat. Nein, den hat Gott sogar richtig gesegnet. Und der reiche Mann würde wahrscheinlich sogar sagen, ich brauche nicht mal einen Gott, der mir geholfen hat. Ich lebe wunderbar, ich habe viel Reichtum, mir geht es richtig gut. Aber Lazarus ist der, dem Gott geholfen hat. Ja, und jetzt sehen wir, wie sich das dann auswirkt. Und das ist jetzt der Schwerpunkt in dieser Geschichte. Jetzt geschieht es, sagt Jesus, dass beide sterben. Wir lesen das in Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Ja, wir sehen jetzt zunächst, beide sterben. Die Bibel sagt einfach, den Tod, der Tod betrifft jeden einzelnen Menschen. Das ist sicherlich jetzt keine neue Erkenntnis, aber viele Menschen heutzutage verdrängen das einfach. Josua sagt einmal in einer seiner letzten Predigten zum Volk Israel, kurz bevor er stirbt, sagt er, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Er sagt, ich werde sterben heute. Genau wie alle anderen Menschen. Das ist der Weg der ganzen Erde, der führt ins Jenseits. Der führt irgendwann zum Tod. Und wir sehen hier, dass nach dem Tod nicht ein langer Schlaf eintritt. Das ist ja so eine Überzeugung, die viele Leute haben. Nach dem Tod, da schläft man erstmal lange Zeit und dann irgendwann weckt Gott die Toten auf und dann wacht man halt auch so auf den Schlaf. Das sehen wir hier nicht. Es sind nicht 5 Sekunden, es ist direkt danach. Der reiche Mann schlägt seine Augen auf. Lazarus wird direkt in den Schoß Abrahams getragen. Der Schoß Abrahams steht in diesem Fall für das Paradies. Das war bei den alten Rabbinern war das ein gängiger Begriff für das Paradies. Und Schoß Abrahams spricht dabei davon, dass er jetzt Gemeinschaft hat mit Abraham. Das sehen wir zum Beispiel, Jesus wird gesagt, er kam aus dem Schoß des Vaters. In Johannes 1 steht das. Was bedeutet das? Er kam aus der Gemeinschaft mit dem Vater, aus der ewigen Gemeinschaft mit dem Vater kam Jesus hier auf die Erde. Und genau das sehen wir hier. Lazarus kommt jetzt in die Gemeinschaft mit Abraham. Und warum gerade Abraham? Abraham ist in der Bibel der Vater aller Gläubigen. Und die Bibel lehrt, zum Beispiel im Petrusbrief, auch im Römerbrief, dass jeder, der zum rettenden Glauben gekommen ist, der ist ein Kind Abrahams geworden. Und ich denke, da kann man das einmal gut sehen. In Römer 4, das kann jeder gerne mal mit aufschlagen, um welchen Glauben es hier geht. Weil wir haben vorhin auch in der Lesung gelesen, dass viele Menschen allgemein kamen zu Jesus und sagten, wir sind doch Abrahams Kinder. Wir sind Abrahams Kinder. Und Jesus sagt, seid ihr nicht. Wärt ihr Abrahams Kinder, würdet ihr seine Werke tun. Der Glaube, den Abraham hatte, würde sich in euren Werken zeigen. Es würde sich zeigen, dass ihr Abrahams Kinder seid. Und wir möchten uns einmal anschauen, Römer 4. Ich möchte einmal ablesen, ab Vers 3. Das beschreibt den Glauben, den Abraham hatte. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist einmal die Glaubensgerechtigkeit, an die wir glauben. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die im Evangelium zählt. Die Gerechtigkeit aus Glauben. So wird Gerechtigkeit aufgerichtet vor Gott. Und jetzt lesen wir weiter. Dem aber, der wirkt, das heißt derjenige, der Werke tut, der denkt, ich werde so bestehen, was ich tue, mit meinem Leben, werde ich bestehen vor Gott. Oder ich kann so gute Werke tun, dass am Ende ich von Gott angenommen werde. Also dem, der wirkt, dem wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Heißt, Gott sagt, wenn du auf dich selbst vertrauen willst und so vor mich treten willst, dann ist das so. Aber dann werde ich dir den Lohn zurechnen, nicht nach der Gnade, die offenbart ist am Kreuz, die bezahlt für deine ganze Schuld, sondern werde ich dir diese Schuld zurechnen nach deiner Schuldigkeit. Und wir haben vorhin gelesen, jede Sünde häuft Zorn auf. Das kann man nicht einfach abbezahlen, diese Sünde wird bezahlt werden in der Ewigkeit. Und es heißt in der Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist interessant, dass dort Lohn gesagt wird, das ist wie Arbeitslohn. Gott wird für jede Sünde bezahlen mit Tod. Das ist das, was in der Hölle offenbart ist. Und das ist das, was jeden erwarten wird, der denkt, ich kann durch meine eigenen Werke gerecht vor Gott stehen. Und jetzt spricht er über den Glauben, den Abraham hatte und der ihn gerechtfertigt hat. Dem aber, der nicht wirkt, der keine Werke vollbringt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja, was sagt uns dieser Abschnitt? Abraham wusste sehr gut, dass er eigentlich ein Gottloser ist. Das klingt für uns sehr überraschend, weil Abraham, der Vater der Gläubigen, der große Stammesvater. Abraham selbst kam aus einer Familie von Götzendienern. Können wir lesen, zum Beispiel in Josua. Und er war sicherlich auch, ist er in diesem Götzendienst aufgewachsen und hat sicherlich auch dann teilgehabt. Das heißt, Abraham wusste selbst, ich bin ein Gottloser, ich kann nicht gerechtfertigt werden vor Gott. Er wusste selbst, wenn ich anfange, jetzt Werke zu tun, wenn ich anfange zu opfern, meine besten Werke sind vor ihm wie dreckige Lumpen. Er wusste genau, er ist ein Gottloser und er braucht diesen Gott, der ihn rechtfertigt. Und er hat das gesehen, er hat erkannt seine Sünde und hat an den geglaubt, der den Gottlosen umsonst rechtfertigt. Und das ist der Glaube, der ihn gerettet hat. Er hat seine Sünden erkannt, er hat erkannt, dass er so nicht gerettet werden wird und er hat geglaubt an den Gott, der ihn rechtfertigen wird. Und das konnte er tun, weil Gott hat ihm gesagt damals, ich werde ein Opfer ersehen. Ich werde ein Opfer ersehen. Und er wusste, dass ein verheißener Nachkomme kommen wird, der bezahlen wird für diese ganze Schuld. Und das hat ihn gerettet. Ja, und jetzt können wir einmal zurückgehen zu Lukas 16 wieder. Und jetzt wieder auf Lazarus schauen. Und dieser Text lehrt uns, dass Lazarus auch diesen rettenden Glauben hatte. Deswegen kam er in die Gemeinschaft mit Abraham und uns wird gesagt, dass er wird direkt von Engeln zum Schoß Abrahams getragen. Das heißt, er ist direkt bei Christus. Der Schoß Abrahams ist auch ein Ausdruck dafür, für das Sein bei Christus. Wir sehen das zum Beispiel bei Paulus. Paulus spricht im Philipperbrief, es wäre weit besser abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Er spricht dich von einem langen Schlaf, der dann kommt. Sonst würde er nicht sagen, es ist weit besser. Wenn er jetzt erstmal 1000 Jahre danach schlafen würde, dann würde er sagen, ich bleibe erstmal lieber hier und dann kann ich ja sterben und dann kann man mal gucken, wie es weitergeht. Nein, aber er weiß, dass er direkt nach dem Tod bei Christus aufwachen wird. Er weiß, dass er seine Augen aufschlagen wird bei Christus, so wie Jesus auch dem Schächer am Kreuz neben ihm sagt, heute wirst du mit ihm im Paradies sein. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in 1000 Jahren. Heute wirst du mit ihm im Paradies sein. Und so ist es auch bei Lazarus. Und wir sehen, hier wird nicht mal ein Begräbnis erwähnt von Lazarus, sondern es wird nur davon gesprochen. Das Begräbnis ist nicht mehr bedeutend für ihn. Für ihn ist nur noch wichtig, er wird in die Gemeinschaft mit Christus gebracht. Er kommt direkt ins Paradies. Und jetzt sehen wir den Gegensatz dazu. Der reiche Mann stirbt dann auch irgendwann. Und hier wird erwähnt, er wurde begraben. Er wurde begraben. Und jetzt lesen wir weiter. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Nun, wir sehen jetzt zunächst, wie unwesentlich das Begräbnis für ihn war. Das wird hier erwähnt, er wurde begraben. Vielleicht im Gegensatz zu Lazarus. Lazarus wissen wir nicht, ob er begraben wurde. Er wurde begraben. Aber wir sehen hier, wie wenig das Begräbnis für ihn bewirkt hat. Nämlich gar nichts. Wie viele Leute denken, dass wenn sie nochmal am Ende kirchlich begraben werden, der Pastor nochmal eine gute Predigt über sie spricht, dass am Ende doch alles für sie gut laufen wird. Werner Gitt hat das einmal sehr drastisch ausgedrückt. Er sagt, wie viele Menschen werden von dem Pastor in den Himmel gepredigt, während sie eigentlich schon längst in der Hölle sind. Das muss man sich mal veranschaulichen. Diese Realität eigentlich, nach dem Tod ist alles fix, ist alles gemacht. Und das werden wir auch gleich noch sehen. Und hier wird gesprochen von dem Hades. Das Hades ist griechisch einfach fürs Totenreich. Und das spricht von dem Aufbewahrungsort für all diejenigen, die nicht geglaubt haben. Man kann auch sagen, es ist das Vorzimmer für die Hölle, muss man so sagen. Und es spricht, in Petrus wird es zum Beispiel das Gefängnis genannt. Jetzt, wenn man ein weltliches Bild hätte, das ist jemand, der festgenommen wird, im Gefängnis sitzt und wartet auf sein Gericht, auf seinen Gerichtstermin, um dann verurteilt zu werden und dann eingeliefert zu werden. Das ist das Bild, was wir hier haben. Und er wartet jetzt auf das Gericht und sieht das Glück von Weitem entfernt. Und wir sehen hier noch eine Sache. Wir sehen hier, dass man aus diesem prächtigen Leben, was er hier auf der Erde hatte, keineswegs auf ein gutes Verhältnis zu Gott schließen konnte. Ganz im Gegenteil. Wir lesen hier davon, er lebte alle Tage seines Lebens fröhlich und in Prunk. Er tat alle Tage seines Lebens, was er wollte. Und hier sehen wir eigentlich, dass er sich abgekehrt hat von Gott und Gott hat ihn seinen Weg gehen lassen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagt Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Das spricht von zwei Brüdern aus dem Alten Testament, von denen Esau sich abgewandt hat. Der hat sich abgewandt von Gott und Gott hat ihn seinen Weg gehen lassen. Gott hat ihn gesegnet mit allen Verheißungen, die auf ihm lagen. Er wurde ein großer Stammesführer, er hatte ein großes Land, er hatte viel Reichtum. Und Gott sagt doch am Ende über ihn, ihn habe ich gehasst. Und woran wird das sichtbar? Gott hat ihn nie gezüchtigt. Gott hat ihn nie zurückgeholt. Er lebte sein Leben lang, so wie ein Esau halt lebt. Er hat sein Leben lang getan, was er tun wollte und wurde nie von Gott gezüchtigt. Und wir sehen im Gegensatz dazu Jakob, der praktisch sein ganzes Leben lang von Gott gezüchtigt wurde. Die ganze Zeit, so dass er am Ende humpelnd ins verheißene Land eintritt. Gott hat nicht zugelassen, dass Jakob einfach gesagt hat, ich lebe jetzt mein Leben so weiter. Das gab es nicht. Und so sagt auch die Bibel, den er liebt, den züchtigt er. Den er liebt, den züchtigt er. In Korinther heißt es über die Gemeinde, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Gott züchtigt uns, Gott verändert uns. Sein Wille ist nicht, dass wir auf der Erde leben, möglichst viel Reichtum haben, möglichst viel Gesundheit haben, es uns möglichst gut geht, sicheres Leben, was auch immer. Das ist nicht der Wille Gottes für uns. Der Wille Gottes für uns, dass wir heilig werden. Dass er uns heiligt. Der Wille Gottes, eure Heiligung, heißt es in der Schrift. Das ist das, was Gott sagt. Nicht Wohlstand, nicht Gesundheit, nicht Wohlergehen hier, nicht der Frieden in der Welt, sondern Heiligung, dass wir in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. Das sagt die Schrift. Und ja, wir sehen das beim reichen Mann. Der hatte seinen Reichtum, der hatte seinen Wohlstand, der hatte seinen Frieden. Sogar alle Tage war er fröhlich. Aber wir sehen, am Ende hat es ihm nichts gebracht. Er hat einfach sein Leben gelebt und musste dann danach die Konsequenzen tragen. Und jetzt sehen wir in Vers 4, und jetzt sehen wir, er erkennt seine Situation jetzt erst. Das heißt hier, in dem Hades seine Augen aufschlagend. Der reiche Mann hat leider erst nach dem Tod erkannt, in welcher Situation er ist. Da hat er die Augen aufgeschlagen und hat gemerkt, mein ganzes Leben war falsch. Mein ganzes Leben war falsch und er erkennt jetzt, in was für einer Situation er eigentlich steht. Und jetzt sehen wir, wie er darauf reagiert. Vers 24. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Nun, wir sehen hier, was sagt er nicht? Er sagt nicht, warum bin ich hier? Oder gibt es überhaupt einen Gott? Ist interessant. Nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Da gibt es keinen mehr, der sagt, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Das gibt es nicht. Die Bibel sagt, Gott wird jeden Menschen warnen. Gott gibt jedem Menschen die Gelegenheit, umzukehren. Jeder Einzelne heute hier ist, kann nicht sagen nach dem Tod, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist und ich will hier bitte raus. Das gibt es nicht. Wir sehen ja auch, der reiche Mann, der erkennt seine Situation direkt an. Er weiß auch direkt, warum er dort ist. Und wir wissen auch, warum, weil er spricht Abraham ja mit Vater Abraham. Vater Abraham, das ist die Bezeichnung, die die Juden für Abraham verwendet haben. Dieser Mann war ein Jude. Dieser Mann war vielleicht, wenn man es auf die heutige Zeit überträgt, jemand, der auf den Gemeinden saß, der vielleicht sogar in der Gemeinde saß, wo man ihm gesagt hat, guck mal, so wie du weiterlebst, wird das kein gutes Ende nehmen. Der dachte, eigentlich steht alles gut mit ihm. Vater Abraham. Wir haben Abraham zum Vater, so sagen es auch die Juden. Und Jesus sagt ihm, wenn ihr aus Abraham wärt, würdet ihr seine Werke tun. Ihr würdet meine Worte hören. Aber weil ihr nicht Kinder Abraham seid, weil ihr nicht aus Gott seid, hört ihr meine Worte nicht. Und ja, wir sehen jetzt hier seine Bitte. Wir sehen, dass er bittet, dass eine Fingerspitze Wasser ihm gegeben wird, um seine Pein ein wenig zu lindern. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Veranschaulichung zu sehen. Schon eine Fingerspitze Wasser wäre in dieser Situation für ihn eine große Erleichterung gewesen. Nun, und warum jetzt gerade die Zunge? Warum sagt er jetzt gerade, kühl bitte meine Zunge? Warum leidet die gerade besonders so? Nun, weil die Zunge ihn verurteilt. Das, was er gesprochen hat auf der Erde. Vielleicht lebt er äußerlich ein gutes Leben. Viele Menschen tun das. Viele Menschen leben äußerlich ein gutes Leben, sind gute Bürger, zahlen fleißig ihre Steuern, gehen arbeiten, sind nicht so schlimm wie die anderen, sagen wir mal. Und ihre Zunge verurteilt sie doch. Jesus sagt, über jedes unnötige Wort werdet ihr Rechenschaft ablegen müssen. Die harte Rede von ihm, seine Schimpfwörter, die er verwendet hat, Gotteslästerung, den Namen Gottes einfach so zu verwenden. Wir kennen das heutzutage, es ist ganz üblich, den Namen Gottes einfach in den Schmutz zu ziehen. Wir kennen das, oh mein, das ist Gotteslästerung, sagt die Bibel. Das ist kein Witz. Und seine Worte haben ihn verurteilt. Und deswegen sagt er, kühl meine Zunge. Seine Schuld quält ihn hier. Und jetzt sehen wir, Vers 25, die Antwort Abrahams. Abraham aber sprach, Kind, denke daran, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und hier sehen wir zunächst ein Prinzip. Er sagt, Sünder werden gute Dinge nur in diesem Leben erleben. Nur in diesem Leben. Aber er sagt auf der anderen Seite, Gläubige werden die schlechten Dinge nur in diesem Leben erleben. Danach kein Kummer mehr, kein Leid, es heißt über Lazarus, jetzt wird er getröstet. Und wir sehen noch ein anderes Prinzip hier. Ein Sünder stirbt am Ende seines Lebens, damit er Rechenschaft ablegen kann vor Gott. Damit er Rechenschaft ablegen kann. Gläubige sterben, damit der Kummer ein Ende hat, damit sie getröstet werden. Aber ein Sünder stirbt, damit Rechenschaft abgelegt werden kann. Und ich denke, eine gute Veranschaulichung dafür ist zum Beispiel die Einnahme von Jericho. Bei Jericho sehen wir, wie die Armeen Israels die Stadt umziehen. Und dann sollen sie in die Posaunen schallen und die Mauern fallen. Und stellt euch vor, wie sich die Bewohner von so einer Stadt gefühlt haben. Eine mächtige Stadtmauer, die sie geschützt haben. Sie dachten, bei uns ist alles gut, uns kann keiner irgendwas anhaben. Und dann fallen plötzlich die Mauern und die Armeen Israels dringen in diese Stadt ein und machen alles dem Erdboden gleich. Und so ist es mit dem Tod. Der Tod zerstört endgültig diese Mauer, die die Menschen denken, dass sie vor Gott haben. Und dann treten sie in die Ewigkeit. Und so treten sie vor Gott und Gott ruft sie zur Rechenschaft. Das ist das, was wir hier sehen. Alle Mauern gegen Gott fallen plötzlich, auch für diesen Mann. Und wir sehen jetzt hier auch, Abraham lehnt diese Bitte direkt ab. Und was zeigt uns das? Die Gnadenzeit ist für diesen Mann vorbei. Keine einzige Bitte wird mehr gewährt. Jesus sagt an einer Stelle, bittet und es wird euch gegeben werden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und sucht und ihr werdet finden, sagt er. Das spricht von der Gnadenzeit. Er sagt davon, wenn ihr mich bittet, dass ich euch errette, ich werde es tun. Er spricht davon, noch ist Gnadenzeit, ihr könnt das bitten. Aber nach dem Tod gibt es das nicht mehr. Da wird gebeten und es wird nicht mehr angewartet. Es wird nicht mehr gegeben. Das zeigt, nach dem Tod, spätestens dann, ist die Gnadenzeit vorbei. Und das sehen wir hier bei diesem Mann. Abraham lehnt die Bitte ab. Für ihn gibt es nichts mehr. Abraham sagt ihm, du hast all das Gute empfangen von Gott. Er hat dich reichlich gesegnet auf der Erde. Aber das war alles. Jetzt ist es vorbei damit und jetzt kommt nichts mehr danach. Und all der Segen, den Gott ihm hier gegeben hat auf der Erde, er war ein Grab für all den Segen Gottes. Er war nicht ein fruchtbarer Boden. Er hat nicht Frucht gebracht mit dem, was Gott ihm gegeben hat, sondern hat alles für sich verwendet, für Prunk, für Feiern. Alles, was Gott ihm gegeben hat, Gesundheit, sein Geld, sein Wohlstand, seine Freizeit, er hat alles genutzt für sich selbst, um sich zu vergnügen in dieser Welt. Und Abraham sagt ihm, damit ist jetzt Schluss. Das war jetzt und jetzt gibt es nichts mehr davon. Und für Christen sehen wir, für die ist das Leben hier nicht annähernd das beste Leben. Es ist nicht annähernd das beste Leben, sondern danach kommt wirklich das echte Leben eigentlich. Die Bibel sagt, es ist nicht mal zu verstehen mit dem Verstand, ne, was danach ein Christen erwartet. Das heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz aufgekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es ist nicht mehr für uns jetzt mit dem Verstand zu verstehen, was uns erwartet nach dem Tod. Die Herrlichkeiten, die jeden erwarten, der in Christus ist. Und so ist jetzt auch bei Lazarus. Jetzt wird er getröstet. Für ihn öffnet sich die Ewigkeit. Und die kurze Zeit, die er auf der Erde gelebt hat, die ist vergessen. Wir haben es vorhin gesungen. Vergessen sind die schweren Stunden in Gottes großer Ewigkeit. Und ja, in der Bibel heißt es einmal an einer Stelle, das schnell vorübergehende Leichte, unser Trübsal, bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das ist ewig. Das Leben hier ist nicht ewig. Ist kurz. Schnell vorübergehend, sagt die Bibel. Ja, und jetzt möchte ich weiterlesen, Vers 26 jetzt. Und da sagt uns Abraham, diese Situation ist fix. Und bei all diesem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Was sagt uns das? Diese Situation ist final. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn man einmal an diesem Ort ist, die Bibel spricht von zwei Orten, dann ist der Weg vorbestimmt. Danach gibt es keine Umkehr mehr, danach gibt es keinen Weg mehr zurück, es gibt keinen Wechsel mehr von der Seite, sag ich mal, der Sünder zu Gott. Das gibt es nicht mehr. Es gibt keine Bekehrung mehr, es gibt keinen Wechsel in den Himmel. Es ist alles fix. Er sagt, es ist eine Kluft befestigt und keiner wird mehr von einer Seite zur anderen Seite wechseln. Danach gibt es nur noch das Gericht und die Ewigkeit hat jetzt schon begonnen. Das heißt, wir sehen, beide Situationen sind hier ewig. Es wird gesagt, das Paradies wird ewig sein für den Gläubigen. Genauso wird die Bestrafung ewig sein für den Sünder. Und warum ewig? Das ist mal eine Frage, die man sich gut stellen kann. Warum zieht Gott Leute zur Rechenschaft und bestraft sie ewig? Könnte man sich fragen. Und ein Grund ist, denke ich, die große Sünde gegen einen unendlichen Gott fordert unendliche Strafe. Und das ist vielleicht ein wenig schwer zu verstehen. Aber ein anderer Punkt, der mir sehr eingeleuchtet ist, jemand, der am Ende von Gott bestraft wird, der kehrt nie um. Er hört nie auf zu sündigen. Die Bibel lehrt nicht, dass die Hölle eine Besserungsanstalt ist, wo Leute hinkommen, zu Heiligen werden, aufhören zu sündigen und dann noch in den Himmel kommen. Nein, die Bibel sagt, die Menschen dort sind da, um bestraft zu werden. Um die Schuld zu tragen, die sie auf sich gehäuft haben in dem Leben hier. Und sie kehren nie um dort. Sie bleiben Gotthasser. Sie bleiben Sünder. Ja, man könnte sogar sagen, die werden wahrscheinlich sogar schlimmer. Weil die Bibel lehrt auch, dass Gott in jedem Einzelnen, solange hier auf der Erde ist, die Sünde noch limitiert. Das ist die allgemeine Gnade Gottes, dass er nicht zulässt, dass die Menschen plötzlich wild werden und alle aufeinander losgehen. Das ist nur möglich durch die allgemeine Gnade Gottes. Und so sehen wir das auch, dass es ewig ist. Die Hölle hört nicht auf. Warum? Weil die Menschen darin nie aufhören zu sündigen. Sie hören nie auf, Gott zu hassen. Sie hören nie auf, gegen Gott zu fluchen. Sie werden sogar noch schlimmer darin. Und deswegen kommt eigentlich die Bestrafung gar nicht hinterher, weil sie gar nicht aufhören damit. Ja, und so offenbart sich eigentlich letztendlich erst in der Ewigkeit richtig das wahre Wesen des Menschen. Und jetzt sehen wir hier aber auch, er sagt, dann ist es unüberbrückbar. Nach dem Tod gibt es diese Kluft und es wird keinen Wechsel mehr geben. Keiner geht mehr von einer Seite zur anderen. Das gibt es nicht mehr. Und das ist, denke ich, auch eine Ermunterung für uns heute, weil heute gibt es diese Kluft noch nicht. Wie gesagt, in diesem Leben ist diese Kluft noch nicht da. Es ist möglich, sich zu bekehren und zur Seite zu wechseln, gerechtfertigt zu werden durch Jesus Christus. Das ist heute noch möglich. Das ist eine Ermunterung zum einen für uns, dass wir Menschen dazu auffordern und zum anderen für jeden, der noch nicht gerettet ist, eine Ermunterung, jetzt ist noch Wechseln möglich. Sobald der Tod kommt, ist alles vorbei, ist alles fix, sind die Wege bestimmt. Da gibt es kein Zurück mehr. Aber heute ist es noch möglich. Heute ist es noch möglich. Und das scheint auch der reiche Mann zu wissen. Wir lesen jetzt weiter die Verse 27 und 28. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er sie dringend warne, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Nun, der reiche Mann scheint zu wissen, für seine Brüder gibt es noch eine Möglichkeit, weil sie leben noch. Das ist, was ich meinte. Aber er scheint genauso zu wissen, diese 5 Brüder sind auf dem gleichen Weg wie ich. Und ja, und anscheinend erweckt sich hier in diesem Mann nach dem Tod ein missionarischer Geist. Er sagt plötzlich, sende jemanden doch zu meinen Brüdern, dass er sie warne. Viele Leute heutzutage glauben, das muss man nicht den Leuten sagen. Man muss die Leute nicht nerven damit. Die wissen das doch alle irgendwie schon oder das ist so hart und so etwas. Der reiche Mann würde widersprechen. Der Mann sagt, warne sie, dass sie nicht an diesen Ort kommen. Warne sie davor, dass sie nicht das gleiche Schicksal wie mich trifft. Der sagt, und das Wort warnen hier kann man auch übersetzen mit ernstlich bezeugen. Nicht einfach so, dass daher reden, als wäre das eigentlich gar nicht entscheidend. Es ist ernst. Und er sagt, warnen sie bitte. Tu es doch bitte. Und wir lesen das auch bei den Aposteln. Die Apostel, wozu wurden die beauftragt? In der Apostelgeschichte steht, er hat uns befohlen, Jesus Christus hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, das ist hier das gleiche Wort, sie zu warnen, ernstlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Das war der Auftrag der Apostel, dass sie ernstlich das bezeugen. Und wir sehen hier jetzt auch eine Sache für uns, die Verantwortung, die wir haben für unsere Familie. Er sagt, sende doch bitte jemanden zu meiner Familie, dass sie gewarnt werden. Das ist auch für uns, denke ich, eine Aufforderung, dass wir uns darum bemühen, auch in der Familie diese Verantwortung nachzukommen, wo es meistens am schwersten ist. Aber auch den Jüngern wurde gesagt, als Jesus sie aussandte, zuerst in eure Heimat und von da aus in alle Welt, aber zuerst in eurem Umkreis. Ja, und jetzt sehen wir, wie auch Abraham diese Bitte auch wieder ablehnt. Wir lesen einmal Vers 29. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auf diese hören. Und was sagt er uns damit? Mose und die Propheten, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Und er sagt, sie haben das. Man könnte sagen, in Deutschland haben wir auch die Bibel. Jeder hier hat Zugriff zu einer Bibel. Und Abraham sagt, sie haben das Wort Gottes. Lass sie das hören. Und das zeigt uns, das Wort ist genug. Es braucht nicht noch irgendetwas extra. Er sagt, das Wort ist genug. Und in Hebräer 1 heißt es, Gott hat am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Und da hat mal, der Willem Busch hat mal sehr passend dazu gesagt, der Sohn, Jesus Christus, ist Gottes letztes Wort an diese Welt. Und wenn die Menschen nicht auf den hören wollen, der den Sünder zur Umkehr ruft, der sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu erretten, um Sünder zur Buße zu führen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erretten. Wenn jemand sagt, ihn will ich nicht hören, dann sagt Gott, ich habe dir nichts weiter zu sagen. Es ist das letzte Wort. So redet Gott heute zu den Menschen, durch sein Wort in seinem Sohn. Und wer sagt, ich will die nicht hören, der sagt Gott, das war mein letztes Wort. Dann gibt es keine andere Hilfe. Und dass Gott an Orten, wo sie nicht die Bibel haben, auch anders wirken kann, das ist sicherlich möglich. Aber er sagt, wenn sie das Wort haben, dann ist das genug. Und dann muss das genügen. Darauf sollen sie hören. Und wir sehen jetzt, dass der Reiche dieses Wort zu seiner Lebzeit nicht hören wollte. Und das hat er anscheinend nicht geändert. Der reiche Mann dachte sich, das wird nicht wirken. Ich wollte es selber nicht hören, dann werden meine Brüder das auch nicht hören wollen. Und das sehen wir jetzt in Vers 30, wo er Abraham korrigieren möchte. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Der reiche Mann sagt, das Wort, das ist viel zu langweilig. Das wird nichts machen mit denen. Mit mir hat es auch nicht gemacht. Ich habe darauf nicht hören wollen, mein ganzes Leben lang. jetzt bin ich hier, gut, meine Brüder können vielleicht noch gerettet werden, aber da nicht wieder das Wort nehmen. Man merkt hier die Verachtung, die in dieser Familie für das Wort Gottes war eigentlich. Sie haben sich vielleicht äußerlich gut gegeben, so etwas, aber eigentlich haben sie nicht geglaubt an die Kraft dieses Wortes. Da ist auch in Timotheus, dass sie einen äußeren Schein von Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und das war bei diesem reichen Mann so. Der kannte das Wort. Er war ja ein Israeli, er war ein Jude. Der kannte das Wort. Er kannte aber um die Propheten. Aber der hat nicht geglaubt, dass es wirken wird. Und er will ein vermeintlich stärkeres Mittel. Er will spektakulär haben. Er sagt, wenn jemand von den Toten kommt, dann werden sie glauben. Dann werden sie glauben. Und Abraham sagt mir jetzt wieder, wenn sie das Wort nicht hören wollen, dann wird nichts helfen. Und wir sehen hier, Jesus erzählt diese Geschichte und er weiß, dass es Wahrheit ist. Warum? Jesus selbst wusste, dass er sterben wird, auferstehen wird am dritten Tag und die Leute trotzdem nicht glauben werden. Die Leute werden nicht glauben durch Wunder, sagt uns dieser Abschnitt. Die Leute werden nicht zum Glauben kommen, weil jemand aus von den Toten kommt. Die werden nicht zum Glauben kommen, weil ein Engel zu ihnen gekommen ist. Sie werden nicht zum Glauben kommen, weil plötzlich ein Wunder in ihrem Leben geschieht. Das ist nicht das Mittel, durch das Gott einen Menschen bekehrt. Er sagt hier, das Wort ist das Mittel des Glaubens. Wenn sie das Wort haben, sollen sie das Wort hören. Wenn sie das Wort nicht hören wollen, dann wird auch nichts anderes sie zum Glauben bringen. Dass das zusammenwirken kann, das ist sicherlich wahr. Aber wenn sie das Wort schon nicht hören wollen, dann werden sie niemals glauben, wenn ein Wunder geschieht. Und deswegen ist es so wichtig, zum einen, dass wir danach trachten, Leute zum Wort zu bringen. Und zum anderen, dass man sich prüft, wie steht man zu diesem Wort. Glaubt man das wie der reiche Mann auch, dass man sagt, das ist mir eigentlich viel zu langweilig. Ich will eigentlich mehr haben als das. Ich fände es schön, mal so von den Toten auferstehen, dann würde ich vielleicht auch glauben können. Und auch für uns Christen, wie ernst nehmen wir das Wort Gottes? Glauben wir, dass es Gottes Kraft ist, selig zu machen, denen, der glaubt? Nehmen wir das ernst? Sieht man das in unserem Leben? Ist es unser Wunsch, in dem Wort zu wachsen? Zu wachsen in der Erkenntnis Gottes? Zu lesen in diesem Wort? Es zu studieren? Es aufzunehmen, jeden Tag? Oder denken wir uns, Sonntag ist mir eigentlich schon genug? Da gibt es ja eine lange Predigt, so etwas, dann brauche ich den Rest der Woche ja nicht zu lesen. Wie stehen wir zum Wort Gottes? Das müssen wir uns hier auch fragen. Weil das sehr viel über unseren Glauben aussagt, ob der echt ist oder nicht. Weil die Bibel sagt, die Schrift ist es, die Weise macht zur Errettung. Das heißt, die Schrift führt einen Menschen zur Errettung. Dazu, dass er erkennen kann, dass er ein Sünder ist. Dass er erkennen kann, mein Leben war nicht richtig, so wie ich es gelebt habe. Und ich brauche einen Retter. Und dann macht die Schrift auch klar, wer dieser Retter ist. Er offenbart Jesus Christus am Kreuz, gestorben für die Sünde der Welt. Das heißt, er macht einen Menschen weise zur Errettung, das sagt die Bibel. Das kommt alles durchs Wort. Dann lehrt die Bibel die Wiedergeburt. Das heißt, die Erneuerung eines Menschen, die innerliche Erneuerung eines Menschen, wird auch gezeugt durch das Wort. Das lesen wir im Petrusbrief. Und dann weiter sagt die Bibel auch, das Wachstum eines Gläubigen dann geschieht auch durch das Wort. Das heißt, ohne das Wort geht es nicht. Jemand, der sagt, das Wort ist mir vollkommen egal, das ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Weil wenn er schon Christ ist, wird er nicht glauben, wachsen im Glauben. Wenn er noch kein Christ ist, wird er nicht zum Glauben kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jeder hier sich prüft, auch wie steht er zum Wort Gottes. Und auch, dass wir uns fragen, nehmen wir das ernst, was darin steht? Glauben wir, dass das Wort Gottes nie leer zurückkommt? Dass es diese Kraft hat, dass wenn Menschen das hören, dass es Kraft Gottes ist zum Heil. Ja, und so möchte ich jetzt zum Schluss kommen und nochmal so zusammenfassen. Diese Geschichte zeigt uns diese zwei Wege auf in die Ewigkeit. Und sie zeigt uns ein einziger Weg von den beiden, kommt am Ende oben an, kommt im Paradies an. Und das ist der Glaube Abrahams. Das ist der Glaube an den Retter Jesus Christus. Und das kann Lazarus sagen. Er hat sein ganzes Leben lang gelebt, elend und arm. Aber der Herr hat ihn am Ende aufgenommen. Und das war das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass Gott ihm geholfen hat. Dass Gott ihn aufgenommen hat. Das war am Ende das Entscheidende. Und deswegen war sein Leben, was er hier am Ende hatte, war am Ende eigentlich egal. Er war erlöst von der Gewalt des Todes. Weil Jesus sagt, in Offenbarung heißt es, er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat ihn erlöst vom Tod Jesus ist für ihn gestorben und deswegen konnte er am Ende aufgenommen werden in der himmlischen Herrlichkeit. Und ich würde jetzt gerne nochmal am Ende nochmal eine Stelle vorlesen und betrachten aus Epheser. Epheser, Kapitel 5. Und da geht es darum, Paulus schreibt immer wieder in Briefen an die Gemeinde, Korintherbrief, Epheserbrief, in ganz vielen Briefen wird immer wieder gewarnt davor, dass Leute sich eine falsche Sicherheit aufgebaut haben in der Gemeinde. Oder dass die Christen verwirrt sind und sich denken, solche Leute, was ist eigentlich mit denen? Kommen die am Ende auch oben an? Und Paulus sagt sehr, sehr oft, irrt euch nicht, irrt euch nicht. Und solch eine Stelle haben wir auch hier. Ich möchte lesen, Epheser 5, ab Vers 3. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Nun, das heißt nicht, dass in der Gemeinde nicht Sünde angesprochen wird, aber das heißt, über diese Sünden gibt es in der Gemeinde keine Diskussion. Paulus sagt, das ist ganz offensichtlich, dass solche Leute, die so etwas tun, am Ende nicht oben ankommen werden. Das ist ganz offensichtlich, da gibt es keine Diskussion und da soll nicht einfach groß drüber diskutiert werden, groß genannt werden in eurer Gemeinschaft. Das geziemt sich einfach nicht. Das passt nicht zusammen. Und dann sagt er auch weiter, auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Das heißt, Leute, die Witze über Sünde machen und so etwas, die sich denken, ist ja alles eigentlich ein Witz, ist ja eigentlich eine schöne Sache so, kann man ja einfach sein Leben leben. Paulus sagt, so etwas gibt es in der Gemeinde Gottes nicht, in der wahren Gemeinde. Das macht kein Christ. Und warum, das sehen wir dann im Vers 5, denn dieses wisst und erkennt ihr. Das sollten sie eigentlich wissen und es erkennen an den Leuten, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Und das ist das, was Paulus eigentlich sagt, das sollte euch eigentlich klar sein, wenn jemand so ein Lebensstil lebt, wie der reiche Mann zum Beispiel. Das ist vielleicht nicht so die offensichtlichste Sünde, aber es war sicherlich Habsucht. Und Paulus sagt so an einer anderen Stelle, Habsucht ist ein Grund, Leute aus der Gemeinde auszuschließen. Für mich war das mal sehr überraschend zu lesen, das ist nicht das Erste, was man sich denkt, so als gravierende Sünde in einer Gemeinschaft. Aber er sagt, das sind Götzendiener im Endeffekt. Sie dienen dem Geld. Sie wollen hoch sein unter Menschen und Gott sagt, das ist ein Gräuel vor ihm. Und hier haben wir auch andere Sachen. Kein Hurer. Viele Leute denken, darunter ist ja jemand zu verstehen, der einfach vollkommen gottlos mit seinen Beziehungen umgeht und das einfach sein ganzes Leben lang macht oder so etwas. Aber da muss man sich fragen, so, ich habe es anfangs einmal erwähnt, die Jugendsünden zum Beispiel. Manche Menschen, mit denen spricht man, wenn die älter sind, 40, 50, und die tun so, als wäre Vergangenheit eigentlich voll egal. Das waren halt Jugendsünden, da war ich halt wild drauf, das waren andere Zeiten, jetzt bin ich vernünftig geworden, jetzt habe ich mich gebessert. Aber die Bibel sagt, das ist nicht vergessen von Gott. Und die Frage ist, hast du erkannt, dass es falsch war? Oder redest du noch heute davon, als wäre es eigentlich witzig gewesen? War eigentlich eine schöne Zeit, aber jetzt will ich mich ein bisschen bequemer geben, deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Ja, muss man sich fragen, warum macht man diese Dinge nicht mehr? Weil man erkannt hat, dass sie böse sind? Weil man erkannt hat, dass es Sünde ist? Und weil man sagt, ich will das nicht mehr tun, weil ich jetzt ein neuer Mensch in Jesus Christus bin? Oder weil man halt sagt, so, ja, ich bin jetzt halt älter, das passt mir jetzt nicht mehr so etwas, habe ich auch nicht mehr so groß Lust drauf? Das muss man sich fragen. Und ja, dann auch Unreinheit, Habsucht, das Gleiche. Man muss sich fragen, sind diese Dinge, sage ich einfach, die reizen mich jetzt nicht, oder sage ich einfach, ich erkenne, dass es böse ist? Ich erkenne es wirklich, weil ich ein neuer Mensch bin. Ich erkenne, dass diese Dinge komplett böse sind vor Gott. Und ich bereue sie. Ich habe sie vor Gott gebracht. Ich habe es erkannt, dass es falsch war. Und ich bin zu Jesus Christus ins Licht gekommen. Und dann sagt Paulus auch weiter in Vers 6, niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das heißt, dass man sich nicht sagen lassen soll, das ist alles nicht so schlimm. Als Christ kann man auch so leben. Das ist alles schon in Ordnung. Die sind trotzdem alle auf einem guten Weg. Und am Ende wird alles gut ausgehen. Er sagt, lasst euch dadurch nicht verführen. Gerade diese Dinge werden am Ende das Gericht Gottes über sie bringen. Ob sie sich Christen nennen oder nicht. Ob sie in der Gemeinde sitzen oder nicht. Ist alles egal. Ob sie getauft sind oder nicht. Konfirmiert sind. kirchlich verheiratet, kirchlich begraben, es ist alles egal. Er sagt am Ende, diese Dinge, irrt euch nicht, diese Dinge werden am Ende das Gericht über die Menschen bringen. Und deswegen muss man sich fragen, stehen wir im Licht? Erkennen wir, dass diese Dinge falsch sind? Oder wollen wir diese Dinge eigentlich? Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und ja, und Lazarus, muss man auch wissen, Lazarus war auch nicht, weil er arm war, jetzt ein perfekter Mann, aber Lazarus, es gab einen Moment im Leben von Lazarus, wo er das erkannt hat, dass er eigentlich gottlos ist, dass er elendig und arm ist, und zwar nicht nur weltlich, sondern auch geistlich. Und Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen. Und das ist jeder Einzelne von uns. Luther sagte einmal, wir sind alle Bettler im Geist, das ist wahr. Das waren die letzten Worte, die man von Luther kennt. Und das ist die Frage, ob wir das für uns so anerkennen. Weil eigentlich sind wir alle wie ein Lazarus und warten darauf, dass, oder hoffentlich warten wir darauf, dass Gott uns am Ende aufnimmt, dass Gott uns am Ende rettet, haben diese Hoffnung zu ihm hin. Aber so sind wir eigentlich alle elendig und arm, aber der Herr nimmt uns auf. So sagt es David in Psalm 40. Und ja, damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Amen.